Du kennst es sicher. Du hast ein Buch vor dir, vielleicht so ein literarisches Meisterwerk, einen philosophischen Grundlagentext oder ja ein uraltes historisches Dokument.
Mhm.
Und man hat dir halt dein ganzes Leben lang gesagt, das hier ist bahnbrechend. Das ist die absolute Wahrheit. Wenn du die Welt verstehen willst, musst du genau das lesen.
Genau, der ultimative Text sozusagen.
Richtig. Du schlägst es also voller Ehrfurcht auf, fängst an zu lesen und stellst plötzlich fest, die Hauptfiguren in diesem Text reden absoluten Unsinn.
Ja.
Sie widersprechen sich am laufenden Band, sie ziehen völlig unlogische Schlüsse und manchmal sind ihre Ratschläge geradezu toxisch. Und du sitzt da, starrst auf die Seiten und denkst dir, Moment mal.
Was passiert hier gerade, ne?
Exakt. Wie kann dieser Text als absolute verlässliche Quelle gelten, wenn fast alles, was die Charaktere davon sich geben, offensichtlich völlig falsch ist? Und genau dieses faszinierende Paradoxon ist das Herzstück unserer heutigen Erkundung.
Ein wirklich spannendes Thema.
Absolut. Wir stützen uns dabei auf die Arbeit von Dr. John Walton, genauer gesagt auf seine dritte Lehrveranstaltung über das Buch Hiob. Und unsere Mission für diese tiefgehende Analyse ist simpel, aber also sie hat echt gewaltige Konsequenzen für die Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten. Wir wollen dieses Rätsel lösen. Wenn du dich jemals von komplexen Texten mit widersprüchlichen Aussagen erschlagen gefühlt hast, wenn du das Gefühl hattest, vor lauter Lärm die eigentliche Botschaft nicht mehr zu hören, dann, ja, dann wird dir diese Analyse echt Werkzeuge an die Hand geben, um genau diesen Lärm zu filtern.
Genau, um da durchzublicken.
Also, lass uns direkt reinspringen. Wir haben hier einen antiken Text, der traditionell als göttlich inspiriert und völlig autoritativ gilt. Er soll, grob gesagt, die Wahrheit enthalten. Aber Walton weist uns direkt darauf hin, dass fast alle Charaktere in diesem Buch, also diese sogenannten Freunde Hiobs, die meiste Zeit schlichtweg komplett falsche Dinge sagen. Wie funktioniert das?
Lass uns da vielleicht direkt bei den Begriffen ansetzen. Denn da entsteht meistens schon so das erste große Missverständnis.
Okay, schieß los.
Wenn wir im Alltag Worte wie Inspiration hören, dann haben wir oft dieses Bild von einem himmlischen Diktiergerät im Kopf, weißt du?
Ah ja, so der Typ mit der Feder, der alles aufschreibt.
Genau. Jemand sitzt da, die Augen rollen zurück und eine Stimme flüstert ihm jedes einzelne Wort fehlerfrei ins Ohr.
Mhm, Freunde.
Ja, das ist der Punkt. Diese Inspiration bedeutet eben nicht, und das ist wichtig, dass Gott den Freunden Hiobs, also Charakteren wie Eliphas, Zophar oder Bildad, falsche Gedanken ins Ohr gesetzt hat, nur damit sie die dann laut aussprechen.
Ah, okay.
Inspiration bezieht sich auf den Ursprung des Gesamtwerks. Und die Autorität eines Textes bedeutet wiederum, dass das Buch als Ganzes das Recht hat zu sprechen. Es liefert verlässliche Informationen, denen wir uns unterordnen sollten. Aber die entscheidende Frage ist halt, wo genau in diesem Text liegt diese Autorität?
Und das ist genau der Punkt, an dem ich irgendwie hängen bleibe.
Mhm.
Wenn das Buch aus einer perfekten Quelle stammt, aber der eigentliche Inhalt, durch den ich mich als Leser Seite für Seite quäle, voll von diesem falschen Denken der Charaktere ist, ist das dann nicht eine gigantische, fast schon böswillige Falle für den Leser?
Wie meinst du das genau?
Naja, stell dir vor, du gehst in eine Vorlesung für Astrophysik. Der Professor drückt dir ein Lehrbuch in die Hand und sagt, also, das ist das offizielle, autoritative Buch für diesen Kurs.
Okay.
Du gehst nach Hause, lernst die ersten 100 Seiten auswendig, kommst zur Prüfung und fällst krachend durch. Warum? Weil der Professor absichtlich falsche Formeln in die ersten Kapitel gedruckt hat. Das klingt doch nach pädagogischem Sadismus. Warum sollte eine Quelle, die uns Wahrheit vermitteln will, sowas tun?
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Aber der Vergleich mit dem Astrophysikbuch hinkt ein wenig. Denn also ein Text wie Hiob ist halt kein Nachschlagewerk für Fakten.
Okay.
Es ist ein Weisheitstext. Walton macht ganz deutlich, dass die Autorität des Buches Hiob eben nicht in den wörtlichen Dialogen der Freunde liegt.
Sondern?
Die Autorität liegt in der übergeordneten Weisheitsbotschaft. Der Text nutzt absichtlich falsches Denken als didaktisches Werkzeug. Und um zu verstehen, wie das funktioniert, müssen wir uns anschauen, wie diese Freunde überhaupt argumentieren.
Mhm.
Sie behaupten ja nicht einfach absurde Dinge wie, der Himmel ist grün, Das wäre viel zu leicht zu durchschauen.
Ja, da würde jeder sofort abwinken.
Exakt. Nehmen wir mal Eliphas. Eines seiner Hauptargumente gegenüber dem leidenden Hiob ist im Grunde, Gott ist gerecht. Ein gerechter Gott bestraft das Böse und belohnt das Gute. Du, Hiob, leidest gerade extrem, also musst du logischerweise etwas extrem Böses getan haben.
Ja, und wenn man es noch hört, klingt das für das antike Weltbild und, also ehrlich gesagt, auch für unser modernes Karma-Verständnis total logisch.
Eben.
Wenn du Gutes tust, passiert dir Gutes. Wenn du leidest, hast du es halt irgendwie verdient.
Exakt. Und das ist das Gefährliche daran. Waltons Analyse zeigt, dass diese Aussagen oft nicht komplett falsch sind.
Sondern?
Sie sind meistens nur so eine winzige Nuance von der Wahrheit entfernt. Ja, Gott ist gerecht. Aber die Schlussfolgerung, dass jedes individuelle Leiden eine direkte Strafe für eine ganz konkrete Sünde ist, die ist eben falsch.
Ah, okay.
Die Freunde nehmen eine allgemeine theologische Wahrheit und wenden sie wie so einen stumpfen Hammer auf Hiobs spezifische Situation an. Die effektivsten Unwahrheiten sind immer die, die sich fast genauso anhören wie die Wahrheit.
Wow, ja.
Sie bestehen zu 90% aus korrekten Annahmen. Und ja, die restlichen 10% vergiften dann die gesamte Schlussfolgerung.
Okay, das verändert die Perspektive echt massiv. Der Text präsentiert uns diese Dialoge also gar nicht, damit wir sie mit einem Textmarker anstreichen und uns als Lebensmotto auf ein Kissen sticken?
Nein, definitiv nicht.
Er drängt uns quasi in die Rolle eines Schiedsrichters. Wir sitzen im Gerichtssaal, hören uns diese ganzen Plädoyers der Freunde an und sollen selbst den Fehler im System finden.
Richtig. Indem wir als sorgfältige Leser dieses falsche, aber ja hochgradig plausible Denken beobachten, zwingt uns der Text dazu, die richtige Denkweise selbst zu erarbeiten.
Mhm.
Wir müssen lernen, zwischen dem zu unterscheiden, was der Text lediglich berichtet, also die wörtlichen, fehlerhaften Aussagen der Freunde, und dem, was der Text am Ende als übergeordnete Wahrheit bestätigt. Die Weisheit liegt im Prozess des Entlarvens.
Wahnsinn. Wenn die Wahrheit also nicht in der wörtlichen, dokumentarischen Wiedergabe dieses Dialogs liegt, sondern in dem Erkenntnisprozess, den dieser Dialog im Leser auslöst, dann stolpern wir unweigerlich über die nächste große Hürde.
Welche meinst du?
Naja, müssen diese Gespräche dann überhaupt historisch exakt so stattgefunden haben? Ich meine, brauchen wir eine historische Kameraaufnahme von diesen vier Männern, die da in der Wüste sitzen, um diese Weisheit zu extrahieren? Oder könnte das Ganze auch ein komplett fiktives Gedankenexperiment sein?
Da positioniert sich Walton sehr klar und er trennt zwei Dinge, die wir heute oft vermischen. Da an einem bestimmten Dienstag vor 3000 Jahren gesprochen haben, ist für die Autorität der Weisheitsbotschaft völlig irrelevant.
Krass.
Die Wahrheit wird uns durch das Medium der Weisheit präsentiert, nicht durch einen historischen Erzählbericht.
Aber das ist doch für uns heute eine wahnsinnig schwer zu schluckende Pille.
Oh ja.
Wir sind absolut besessen von Fakten und Daten. Wir haben dieses Wikipedia-Mindset, nenne ich das immer. Wenn wir einen historischen Roman lesen oder einen Film sehen, googeln wir sofort danach, ist das wirklich so passiert?
Immer, ja.
Sitzen wir automatisch irgendwie aufrechter im Kinosessel. Wir geben dem Ganzen mehr Gewicht. Und wenn sich dann am Ende herausstellt, dass der Regisseur Details erfunden hat, dann fühlen wir uns fast betrogen. Wir setzen harte historische Fakten automatisch mit Wahrheit gleich. Und alles andere, das stempeln wir als Märchen ab.
Ja, und genau diese Gleichsetzung von Fakten und Wahrheit ist ein extrem modernes Phänomen. Und das macht uns leider oft blind für antike Weisheitsliteratur.
Wie meinst du das?
Naja, die Beobachtung von Ereignissen allein generiert noch keine Weisheit. Stell dir vor, du stehst an einer Straßenecke und beobachtest einen Autounfall.
Okay.
Das ist ein historisches Ereignis. Du hast die Fakten. Zwei Autos, Blechschaden, eine rote Ampel. Aber macht dich das Wissen um diese Fakten weiser?
Nicht wirklich, nein.
Nein. Weisheit entsteht erst, wenn du die Prinzipien dahinter verstehst. Also Aufmerksamkeit im Verkehr, die Fragilität des Lebens, menschliche Fehler. Walton zieht hier eine ganz spannende Parallele zu den Gleichnissen Jesu im Neuen Testament. Denk mal an die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder dem verlorenen Sohn.
Ja, niemand fragt nach der Geburtsurkunde des verlorenen Sohnes.
Ganz genau. Niemand käme auf die Idee, theologische Autorität davon abhängig zu machen, ob dieser Sohn historisch nachweisbar das Erbe seines Vaters verprasst hat.
Mhm.
Es sind Erzählungen mit einer enormen Realitätsnähe, ja, aber sie sind nicht als historische Dokumentation gedacht. Sie transportieren Wahrheit durch eine konstruierte Situation.
Also ist Hiob ein Gleichnis?
Wolden sagt nicht, dass Hiob ein simples Gleichnis ist, aber die literarische Funktionsweise ist ähnlich. Die Struktur der Geschichte, also diese exakten Zyklen von Reden, der Prolog im Himmel, das hat stark stilisierte, teils unrealistische Züge, weil es eben philosophische und theologische Extreme ausloten soll.
Verstehe.
Die Wahrheit schwebt sozusagen über den Fakten. Sie liegt in den Ideen, die diese ganze Konstruktion trägt.
Wir suchen also nach unsichtbaren Ideen, nicht nach archäologischen Beweisen.
Genau.
Wir scannen den Text nicht wie einen Kontoauszug, sondern wie ein philosophisches Argument. Aber wenn wir diese oberflächlichen Fakten hinter uns lassen und nach der tiefen Weisheit suchen, was ist dann der eigentliche Ertrag? Was will uns diese Weisheit über den Konstrukteur des Ganzen, also über Gott selbst, sagen?
Das ist die große Frage.
Weil wenn ich mir ein Buch vornehme, das behauptet, göttlichen Ursprungs zu sein, dann erwarte ich doch eigentlich, dass am Ende der Vorhang fällt und ich die intimsten Gedanken Gottes lesen kann. Ich will sein Psychogramm erstellen. Aber laut Walton stoßen wir hier auf eine massive, fast schon frustrierende Begrenzung.
Ja, und frustrierend ist da genau das richtige Wort, zumindest für unseren modernen Verstand, der halt alles kategorisieren und restlos erklären will. Walton arbeitet heraus, dass uns Texte wie Hiob zwar zeigen, wie Gott in der Welt agiert und vor allem, wie er nicht agiert zum Beispiel, dass er die Welt eben nicht nach diesem simplen Karma-Prinzip der Freunde regiert,
ja.
Aber das Buch liefert uns kaum Informationen darüber, wer er in seinem tiefsten, intimsten Inneren ist. Es beantwortet nicht das ultimative Warum hinter jedem einzelnen Schicksalsschlag.
Und genau da bietet Walton ja diese Metapher an, die meiner Meinung nach wirklich den Nagel auf den Kopf trifft, den universitären Syllabus.
Ja, ein tolles Bild. Mhm. Für alle, die den Begriff vielleicht nicht so kennen, das ist dieses Kursskript, dieser Leitfaden, den man am ersten Tag an der Uni vom Professor in die Hand gedrückt bekommt. Darin steht halt, das sind die Ziele des Seminars, das ist die Literatur. Und so setzt sich dann eine Note am Ende des Semesters zusammen.
Eine brillante Analogie, weil sie nämlich genau unsere Erwartungshaltung korrigiert.
Mhm.
Wenn der Professor dir diesen Syllabus gibt, offenbart er dir seine Pläne. Er zeigt dir die Struktur des Kurses und seine Erwartungen an dich als Student. Er lädt dich ein aktiver Partner in diesem Lernprozess zu werden. Du weißt also, was du tun musst, um den Kurs zu bestehen.
Okay, ja. Wenn du den Syllabus analysierst, erfährst du vielleicht sogar ein paar Dinge über die Persönlichkeit des Professors?
Ja, zum Beispiel, ob er super streng ist oder so.
Genau. Er ist vielleicht sehr pedantisch, was Deadlines angeht, oder er legt großen Wert auf eigenständiges Denken. Aber, und das ist der absolute Kern von Waltons Argument, ein Syllabus ist keine Autobiografie.
Ich kann den Syllabus also noch so oft gegen das Licht halten oder die Schriftart analysieren. Ich werde darin nicht finden, warum der Professor sich vor 10 Jahren von seiner Frau getrennt hat oder wovor er nachts am meisten Angst hat.
Exakt.
Es ist ein Dokument für eine Arbeitsbeziehung, kein intimes Tagebuch.
Richtig. Und wir lesen antike religiöse Texte oft, als wären sie das Tagebuch Gottes. Wir wollen unbedingt hinter die Kulissen des Universums blicken. Und Walton warnt hier echt eindringlich, wenn wir versuchen, diese Lücken selbst zu füllen, weil wir das Unbekannte einfach nicht aushalten, dann fangen wir an, Gott nach unserem eigenen Bild zu formen.
Oh wow, ja.
Wir stülpen ihm dann unsere begrenzte menschliche Logik über. Und genau das haben Hiobs Freunde getan.
Die konnten es nicht aushalten.
Richtig. Sie konnten nicht akzeptieren, dass sie das System nicht vollständig durchschauen. Also haben sie kurzerhand ein System erfunden, das in ihre kleinen Boxen passte.
Aber wie sieht diese Partnerschaft dann in der Praxis aus? Wenn ich nur diesen Syllabus habe, der mir grob sagt, was meine Aufgaben sind, aber mir die tiefen Motive verschweigt, wie soll ich dann handeln? Sind wir dann nicht einfach nur blinde Befehlsempfänger in einem System, das wir gar nicht verstehen?
Nicht blind, sondern fokussiert auf unseren Verantwortungsbereich. Der Syllabus sagt uns genug, um unsere Rolle auszufüllen. Im Buch Hiob lernt Hiob am Ende ja auch nicht, warum er gelitten hat.
Stimmt, er kriegt keine Erklärung.
Genau, Gott gibt ihm keine PowerPoint-Präsentation über diese himmlische Wette am Anfang des Buches. Was Hiob stattdessen bekommt, ist ein erweiterter Blick auf die unglaubliche Komplexität der Schöpfung.
Mhm.
Die Weisheit besteht darin, zu erkennen, wir haben genug Licht, um den nächsten Schritt zu tun. um gerecht zu handeln und Partner in diesem System zu sein. Aber wir haben eben nicht das Flutlicht, um das gesamte Universum bis in den letzten Winkel auszuleuchten.
Ja.
Die eigene Begrenzung zu akzeptieren und darauf zu vertrauen, dass der Professor den Kurs im Griff hat, auch wenn wir den Prüfungsbogen nicht selbst entworfen haben, das ist der Kern dieser Weisheit.
Oh, das erfordert eine unglaubliche Demut. Wir bekommen nicht das Warum, wir bekommen nur das Was und das Wie für unsere eigene, ja, kleine Rolle.
Ganz genau.
Okay. Wenn wir nun also akzeptieren, dass wir es hier mit einem göttlichen Syllabus zu tun haben, einer Quelle, die vielleicht nicht alle unsere neugierigen Fragen beantwortet, aber dennoch Autorität für unser Leben beansprucht, dann drängt sich eine letzte, sehr praktische Frage auf.
Welche?
Was machen wir mit dieser Autorität? Wie gehen wir mit einem Text um, der von uns verlangt, dass wir uns ihm unterordnen?
Hier wird Wolten sehr ungemütlich für den modernen Leser.
Oh oh.
Er stellt klar, wahre Autorität erfordert eine Haltung der Unterordnung. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass dieser Text inspiriert ist und eine verlässliche Weisheitsbotschaft transportiert, dann schließt das so eine Pick-and-Choose-Mentalität völlig aus. Er nutzt hier das Bild von Steuern, um das mal zu verdeutlichen.
Moment, da regt sich in mir sofort Widerstand.
Lass hören.
Wir leben heute in einer absoluten Kurationskultur. Unsere Feeds, unsere Playlists, unsere Nachrichten, alles ist durch Algorithmen darauf trainiert, uns nur das zu geben, was wir mögen.
Mhm.
Wenn ich einen Ratgeber lese oder einen Podcast oder halt so eine Analyse hier höre, dann scanne ich das Material nach den Dingen, die mir helfen. Das nehme ich dann mit. Und wenn dann ein Kapitel ist, das mich nervt oder das mir zu anstrengend ist, dann ignoriere ich es einfach.
Ja, das machen wir alle.
Das ist für uns doch die normalste Art der Informationsverarbeitung.
Ja. Warum soll das bei solchen antiken Weisheitstexten plötzlich falsch sein?
Weil du bei deiner Playlist oder deinem Ratgeberbuch keine echte Autorität anerkennst, sondern im Grunde ein Buffet besuchst.
Ein Buffet?
Ja, an einem Buffet bist du die höchste Instanz. Du entscheidest, die Nudeln sehen gut aus, die nehme ich. Der Brokkoli ist mir heute zu matschig, den lasse ich liegen.
Verstehe. Deine persönliche Präferenz ist das Maß aller Dinge. Wenn du aber anerkennst, dass ein Text göttliche Autorität besitzt, dass er die transzendente Wahrheit der Welt abbildet, dann bist du nicht mehr am Buffet, du bist beim Finanzamt.
Und mit dem Finanzamt verhandelt man nicht über Präferenzen.
Genau, du kannst deine Steuererklärung nicht abgeben und einen Zettel beilegen, wo drauf steht, wissen Sie, den Anteil für den Straßenbau zahle ich sehr gerne, ich fahre viel Auto, aber die Steuern für das Bildungssystem oder das Militär, die behalte ich in diesem Jahr mal ein, das spricht mich aktuell nicht so an.
Das würde Ärger geben.
Ziemlich sicher, ja. Sobald du die Autorität des Staates anerkennst, bist du dem gesamten Steuerrecht unterworfen. Wenn wir uns aus der Weisheitsbotschaft eines Autoritätentextes nur die Teile aussuchen, die uns trösten, wie Gott ist Liebe, aber die Teile ignorieren, die uns herausfordern oder die unsere Lebensweise in Frage stellen, dann haben wir die Autorität des Textes faktisch abgeschafft.
Weil wir dann nicht dem Text gehorchen, sondern eigentlich nur uns selbst. Wir stimmen dem Text nur dann zu, wenn er ohnehin schon unserer eigenen Meinung entspricht.
Exakt. Rosinenpickerei verstört das Konzept von Autorität von innen heraus. Waltons Fazit ist, wenn wir die maßgebliche Weisheitsbotschaft in all ihrer Komplexität erkannt haben, müssen wir versuchen, wirklich jedes Stück davon zu durchdringen, selbst wenn es wehtut oder unserem modernen Empfinden widerspricht.
Mhm.
Wir müssen uns dieser inspirierten Autorität ganzheitlich unterordnen. Das bedeutet nicht, dass wir antike kulturelle Praktiken blind kopieren müssen. Wir müssen ja die Weisheit dahinter extrahieren. Aber es bedeutet, dass wir nicht einfach wegschauen dürfen, wenn uns diese Weisheit unbequem wird.
Das ist intensiv. Es zwingt uns, unsere eigene Rolle als Konsumenten von Informationen echt völlig neu zu überdenken. Lass uns das noch immer zusammenziehen, denn wir haben heute ein riesiges Terrain abgepickt.
Ja, das haben wir.
Wir sind gestartet mit dem Paradoxon eines Buches, in dem fast alle Charaktere falsch liegen. Wir haben gelernt, dass dies kein Fehler im System ist, sondern ja das didaktische Werkzeug selbst. Die Unwahrheiten der Freunde Hiobs zwingen uns, die Nuance zu finden, an der die Wahrheit abbiegt.
Genau.
Der Hande sehen, dass historische Fakten nicht der primäre Träger von Wahrheit sein müssen. Weisheit transzendiert historische Ereignisse, genau wie bei den Gleichnissen.
Mhm.
Wir haben das Konzept des göttlichen Syllabus erkundet. Wir bekommen die Regeln für die Partnerschaft, aber eben nicht das geheime Tagebuch des Universums. Und schließlich, wenn wir diese Autorität anerkennen, stirbt das Buffet-Prinzip. Wir können uns die Wahrheit nicht nach unserem eigenen Geschmack zusammenstellen.
Ein wirklich gutes Resümee.
Für dich, der uns heute auf dieser Erkundung begleitet hat, bedeutet das ganz konkret, wenn du das nächste Mal einen komplexen, herausfordernden Text liest, versuche, deine modernen Reflexe mal für einen Moment abzustellen. Such nicht zwanghaft nach nackten, historischen Fakten. Und wenn du auf Konzepte stößt, die dich echt provozieren, sortiere sie nicht sofort aus, nur weil sie nicht in deinen aktuellen Algorithmus passen.
Genau. Einfach mal aushalten.
Frag dich stattdessen, welche tiefere, vielleicht echt unbequeme Weisheit verbirgt sich hier unter der Oberfläche. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Analyse angekommen. Aber wir wollen dich nicht verabschieden, ohne dir noch einen letzten, weiterführenden Gedanken mit auf den Weg zu geben. Wir haben vorhin sehr intensiv darüber gesprochen, dass die gefährlichsten und wirkungsvollsten Unwahrheiten nicht die offensichtlichen Lügen sind. Es sind jene Aussagen, die zu 90% wahr klingen und nur eine winzige Nuance von der Realität entfernt sind. Hiobs Freunde waren sich absolut sicher, dass sie im Recht waren. Das lässt mich fragen, wenn du heute Abend zur Ruhe kommst und über dein eigenes Leben nachdenkst, welche deiner tiefsten, unerschütterlichsten Überzeugungen, also die Dinge, bei denen du dir absolut sicher bist, dass sie wahr sind, könnten in Wirklichkeit genau diese eine Nuance daneben liegen? Und was würde passieren, wenn du den Mut hättest, genau diese Nuance einmal genauer zu untersuchen? Denk mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.